Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Vom Laufen, das Laufsportfeuilleton.
Mit Christian und Juliane.
Hallo.
Das hat schon mal gut geklappt mit dem Anfang. Juliane, wie geht's dir?
Oh, voll gut. Ich bin ja jetzt im 10. Monat schwanger. Das heißt, ich stehe echt kurz vor der Geburt. Wir warten quasi täglich darauf. Aber ich kann auch laufen. Also inzwischen mit echt vielen Pausen. Der Bauch wird manchmal steinhart. Das sind dann so Übungswehen. Die Gebärmutter ist ein Muskel, das wusste ich vorher nicht. Und dann muss ich halt eine Minute pausieren und dann geht's wieder weiter. Aber ich kann halt echt nur laufen. Das ist echt krass.
Also was ich vorher auch nicht wusste, ist, dass eine Schwangerschaft nicht 9 Monate, sondern 10 Monate dauert.
40 Kalenderwochen, genau, ja.
Genau. Ja, aber es ist einfach schon erstaunlich, wie lange du das noch hinkriegst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich dich da laufen sehe und auch Bilder von dir sehe, ja, das fordert schon so das gängige Bild von einer schwangeren Frau so heraus, das man vielleicht in sich trägt. Aber darüber haben wir schon eine Folge auch gemacht, ne?
Ja, genau, darüber haben wir schon gesprochen. Und es ist also, wenn ich selbst mal ein Foto von mir dann sehe mit so einer Kugel vorne dran, ich habe jetzt auch fast 10 Kilo zugenommen, das ist auch ein komisches Bild. Also da denkt man so, boah, hör auf, das tut das nicht weh, wackelt. Also man stellt sich Fragen, ne? Aber es geht, es tut gut sogar, die Bewegung. Mhm. Das tut mir, und das bestätigt ja auch meine Ärztin und so, also es läuft,
ja. Ja, was dir gut tut, tut dem Kind gut. So, ne?
Genau.
Ja, genau. Schwieriger Satz.
Ja, wie ist es bei dir?
Ja, ganz gut. Wir haben ja jetzt zurzeit relativ wenig Schnee hier in den Bergen. Es ist warm gewesen. Der Schnee ist ja weitestgehend weggeschmolzen, zumindest auf den Bergen so unter 2000 Metern. Und das bedeutet, dass man hier durchaus ganz gut Trail laufen kann. Und ja, ich versuche jetzt hier so ein bisschen unsere nähere Region auch zu entdecken, nicht mehr nur stupide immer meine gleichen Runden hier von der Haustür wegzulaufen, sondern vielleicht auch mal ja zu einem den zweitnächsten Berg sozusagen in der zweiten Reihe mal zu erkunden. Und ja, das macht wirklich Spaß. Das ist schön. Wir wohnen hier echt in einer sehr schönen Gegend Deutschlands.
Und da läuft man nicht nur, da musst du halt dann auch mal Powerhiken und so trainieren, ne? Das ist
klar, das gehört dazu, anders. Ja. Und das ist definitiv noch eine meiner Schwächen. Da muss ich jetzt im Frühjahr noch ran, aber das wird dann auch im Trainingsplan noch kommen.
Mhm, ja. Und bei der Einheit heute, die du gemacht hast, hast du auch was ausprobiert, unsere erste Kategorie.
Genau, ausprobiert. Und zwar habe ich zwar gerade gesagt, dass es hier sehr warm ist und dass der Schnee weg ist, aber es ist doch noch kalt genug, dass meine Finger anfangen zu frieren. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Also ich habe da sehr sensible Finger. Ich habe da irgendeine Durchblutungsstörung. Da gibt es ja auch Begriffe für dieses Syndrom, Leichenfinger-Syndrom oder so, genau. Ähnlich. Raymond-Syndrom ist, glaube ich, das medizinische Wort dafür. Um denen zu entgehen, weil, also ich habe teilweise mehr Angst davor, kalte Finger zu bekommen, als irgendwie keine Puste mehr zu haben oder irgendwie, keine Ahnung, Hungerast zu kriegen oder so, sondern also kalte Finger sind das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann.
Ja, auch für mich, weil deine Laune dann sinkt.
Meine Laune ist nicht nur schlecht, sondern sie sind auch einfach nicht mehr funktionabel. Ich kann damit nichts mehr machen. Ich kann keinen Reißverschluss betätigen, ich kann kein Gel öffnen, ich kann gar nichts. Ja. Und das wird dann irgendwann natürlich, könnte es auch zu einem Sicherheitsproblem werden, wenn man irgendwie auf irgendwas reagieren muss, ein Handy bedienen muss oder so. Und das kann ich dann mit kalten Fingern nicht. Und es ist natürlich sehr schmerzhaft. So, was habe ich ausprobiert, um das zu verhindern? Handwärmer. Also nicht Handschuhe. Handschuhe habe ich auch angehabt, aber in diese Handschuhe habe ich Wärmepads gemacht und die habe ich nämlich zu Weihnachten bekommen. Und heute war der Tag. Die werden hergestellt von der Marke The Heat Company. Ist jetzt keine Schleichwerbung hier, sondern gibt es wahrscheinlich von sehr vielen Marken. Das sind so kleine Pads. Sieht aus wie ein Pflaster, so 5x10 cm groß. Man reißt die Verpackung auf und dann erwärmen die sich innerhalb von 15 Minuten von selbst und spenden für sage und schreibe 12 Stunden Wärme. Das ist ganz schön krass.
Das ist echt krass. Die liegen in der Küche unten und ich hab mir gerade auch meine Hände noch daran gegangen. Ja, genau. Die sind immer noch warm.
Also man würde damit theoretisch ganz gut durch eine kalte Nacht kommen, wenn man draußen unterwegs ist. Und ja, was soll ich sagen? Es war ein schönes Erlebnis. Erstmal, also es war sehr warm natürlich. Es wurde dann halt schnell zu warm. Ja. Denn klar, wir haben uns bewegt, wir sind bergauf gelaufen und dann irgendwann habe ich festgestellt, okay, meine Handschuhe sind schweißnass, klitschnass, ich konnte sie halt ausbringen.
Dann schwitzen die Finger, also da muss halt schon wirklich sehr kalt sein. Ne?
Das, genau, ja, man kann dann halt schwierig regulieren, wenn man die Dinge halt in den Handschuhen hat, man kann sie rausnehmen und vielleicht kurz für kurze Zeit mal in die Jackentasche oder sowas packen, aber es wird dann schon wirklich sehr warm in den Handschuhen und ja, es war jetzt eigentlich so kalt, es war jetzt nicht, es waren keine Minusgrade, es waren 3-4 Grad oder so am Berg. Aber ja, was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass ich die Dinger im Zweifelsfall lieber dabei habe, als nicht dabei zu haben, also auch in Richtung UTMB oder so. Da kann es ja nachts auch durchaus mal kalt werden, da muss ich gucken, was da für Temperaturen vorhergesagt sind, aber wenn es Richtung Null geht, dann habe ich die Teile auf jeden Fall dabei.
Was wir da nicht eher drauf gekommen sind, ne? Das ist echt voll der Gamechanger.
Genau, auch wenn es einfach nur mal für einen Notfall ist, ne? Ja. Also wenn es wirklich mal richtig wehtut und man seine Finger braucht, dann kann man sie damit auf jeden Fall wieder aufwärmen.
Ja, nee, total gut. Also ich brauche die zwar nicht, aber ich werde die weiterempfehlen. Also ich kenne so viele, die damit ein Problem haben mit kalten Fingern.
Ja, und sie sind vor allem auch wirklich für uns Läufer sehr praktikabel hier verpackt. Gut, es ist Plastik, aber dadurch eben auch schweißresistent. Man kann das gut in seinen Laufrucksack packen. Ich habe mich gefragt, wie das Ganze funktioniert. Ich habe da leider keine so richtige Erklärung gefunden. Hier steht drin, wie das zusammengesetzt ist. Es ist einfach Eisenpulver, Aktivkohle, Vermiculit, Salz und Wasser. Also auch nur 5 Zutaten sozusagen. Man sollte es nicht probieren. aber ja, es ist ein Wunder der Technik. Es ist wahrscheinlich eine sehr einfache chemische Reaktion.
In Bayern chemische auf jeden
Fall. Chemische Reaktion. ja. Genau. Und vor Kindern fernhalten, bitte.
Mhm. Okay. Genau. Ja, machen wir.
Machen wir. Okay. Ja. Das habe ich ausprobiert.
Nee, voll gut. Ja, der Winter kann kommen. Er war ja noch nicht so richtig da, also aber jetzt kann er kommen.
Er war kurzzeitig da und hat sich dann wieder verdünnisiert.
Ja. Genau. Und jetzt kann er starten.
Womit wir auch starten können, ist unsere nächste Kategorie All In, All Out.
Yeah, boah, Gels. Gels oder richtige Nahrung?
Ja, soll ich mal anfangen?
Fang gerne an.
All In, Gels.
Ich bin
absoluter Fan. Und du?
Ich bin so All Out. Oh. Ja, und ich traue mich das manchmal gar nicht zu sagen gegenüber Leuten, die ja Ahnung von dem Sport haben und ambitionierte Ziele, weil da gehören Gels ja dazu. Die lassen sich ja gar nicht wegdenken. Und die haben natürlich auch ihre Funktionalität, die haben ihren Zweck. Das weiß ich ja auch. Aber ich bin so All Out. Ich hasse Gels.
Warum?
Oh, Gels sind so widerlich, diese Pampe.
Geschmacklich, von der Konsistenz, was magst du
alles,
da
alles, wirklich alles. Ich hasse Gels. Also,
kurz, Juliane, ist das vielleicht sowas wie wenn ein Teenie oder ein kleines Kind sagt, ich mag keinen Spinat oder sowas? Und ist das jetzt einfach etwas, ist das so eine Unreife, die da aus dir spricht? ein Trotzkopf?
Ich habe es probiert. Also ich war so erwachsen. Ich weiß, beim Transalpine Run, war das 2016 oder so, da hatte ich echt viele Gels dabei. Und der Transalpine Run geht ja über mehrere Tage. Das heißt, jeden Tag habe ich mir diese widerlichen Gels reingeschoben. Das sind ja nur so kleine Plastikverpackungen. Ich weiß nicht, wie viel Gramm sind da drin. 20, 30, was weiß ich, 40 Gramm oder so. Die schiebt man sich dann in den Mund, dann ist es halt super klebrig, du musst halt nachtrinken. Und dann weißt du halt schon, boah, dein Magen- und Darmtrakt, der ist verklebt bis sonst wohin, der Stoffwechsel, der stagniert für Tage. Das war meine Erfahrung mit Gels. Ich glaube, seit 2016 habe ich kein Gel mehr genommen. Also, wenn ich nur dran denke, dann, also.
Aber hast du denn jemals wirklich irgendwie Magenprobleme bekommen oder sowas?
Nö, ich finde die einfach echt eklig, ja. Das ist, ja, wirklich. Also letztes Jahr bin ich ja Marathon gelaufen und auf deine Empfehlung hin habe ich dann nochmal auch so Flüssiggels probiert, Hydrogels. Ich habe das gemacht, weil ich weiß, das macht Sinn, du nimmst die Gels und ein paar Minuten später spürst du schon so einen Energieschub. Und das ist ja total sinnvoll. Also wenn du eine Banane isst, wenn du Nüsse isst oder so, was ich halt sonst so esse, oder ein Stück Obst, naja, das dauert halt zu lange, bis die Energie da ist. Deswegen machen Gels natürlich Sinn. Aber schon, also während des Marathons habe ich mir diese Hydrogels reingezogen und dachte so, nee, das ist es nicht wert, ey, dann mache ich lieber einen anderen Sport, ich nehme keine Gels mehr.
Also ich habe wirklich, wirklich, bei allem Verständnis, ja, ich habe gar kein Verständnis für deine Meinung.
Du findest die lecker, fangen wir damit an.
Nein.
Ich weiß, darum geht's nicht, aber.
Genau, darum geht's nicht. Also ich höre das so häufig, ja, von LäuferInnen da draußen, die sagen, boah, ich kriege das einfach nicht runter und ich muss mich so runterwürgen und dann klebt das auch noch so an den Fingerchen. Das ist scheißegal.
Aber.
Nee, wirklich. Da würde ich einfach sagen, ganz ehrlich, Leute, Augen zu und durch, runter damit und weiter geht's.
Wir sind Hobbysportler.
Nein.
Das muss ja auch Spaß machen. Und
wir müssen unsere Maschine auftanken. Und da ist das Gel einfach der ideale Treibstoff in dem Moment.
Okay, dann muss ich noch früher anfangen. Ich habe mit dem Sport unter anderem, habe ich den so lieb gewonnen, auch gerade so Trailrunning-Sport, Events, aber weil es da immer so leckeres Essen gibt. Du bist bei den Verpflegungsstationen, das ist nicht so, dass du dir da ein Gel reinziehst, sondern da ist ein Buffet aufgebaut, dann ist da Obst, dann sind da Kekse, dann sind da Stullen, dann ist da Suppe, dann gibt es da manchmal Pizza und du greifst zu und weißt, ja, du, das ist so toll. Und dann soll ich ein Gel nehmen?
Ich weiß nicht.
Doch nicht blöd.
Entschuldigung. Also, was du da beschreibst, ja, das klingt ja echt wie so ein Grillfest von der Gemeinde oder sowas, wo es so, ja, dann gibt's da Kekse und Kuchen und so weiter. Das ist ja alles schön und gut, ja. Aber für Leute, die halt ambitioniert unterwegs sind, die bleiben da nicht eine halbe Stunde stehen, setzen sich irgendwie einen Campingstuhl und essen erstmal ein Stück Kuchen, sondern die füllen da ihr Wasser auf und dann greifen sie sich vielleicht noch irgendwie ein Stück Apfel und dann geht's weiter.
Okay, aber dann frage ich mich, pass auf, du machst ja im August den UTMB, den 170-Kilometer-Lauf um das Mont Blanc-Massiv. Willst du dafür, ich weiß nicht, wie lange du unterwegs sein wirst, 30, 40 Stunden, wer weiß, willst du dich da nur von Gels ernähren? Was macht denn dein Magen dann mit dir? Also ganz ehrlich, das kann doch nicht gut gehen.
Ja. Nein, ich werde mich nicht nur, nicht ausschließlich von Gels ernähren, aber größtenteils.
Ja,
und ich kann dir auch sagen, wer die Gels für mich an die VPs fahren wird. Du!
Ja, und dein
Weil
Magen?
Natürlich, also, ich werde nicht mit 100 Gels im Rucksack loslaufen können.
Ich mache das auch für dich gerne, aber es tut mir jetzt schon leid für deinen Magen. Und soll ich dir was sagen? Also, ich hatte ja noch nie Magenprobleme, ne? Und du?
Ja, man sollte halt aufpassen, Gels mit anderen zuckerhaltigen Getränken oder sowas parallel zu nehmen. Also irgendwie vertragen sich dann gewisse Zuckersorten auch nicht miteinander. Mhm. Ja, die Erfahrung habe ich gemacht. Die Erfahrung hat mich circa 36 Mal in den Busch getrieben beim 100-Meilen-Lauf in Berlin. Das war nicht schön. Das tat weh. Ich hatte wirklich Magenschmerzen, also Krämpfe und nicht schön. Ich habe es trotzdem gefinisht. Das hält mich aber trotzdem nicht davon ab. Ich habe seitdem natürlich ausprobiert. Es gibt ja zigtausende Gelhersteller da draußen und es gibt solche und solche. Und ich vertrage manche besser als andere. Das sollte man hier Tipp an dieser Stelle im Training ausprobieren, nicht im Wettkampf, wie ich damals. Und dann funktioniert das auch. Und es gibt ja auch Gels, die sehr lecker schmecken.
Ja, okay, also das ein Gel habe ich mal ausprobiert von Spring Energy, da sind nur natürliche Zutaten drin, das schmeckt wie Apfelmus oder so, das war in Ordnung, naja, aber dann kann ich auch ein Stück Apfel essen, also warum dieses zerdrückte
Zeug? Hey, und wenn ihr einen 10% Gutschein haben wollt, den Promocode findet ihr in den Shownotes, nein, ist keine Spaß. Werbung, diese Marke habe ich auch ausprobiert, es gibt auch andere Marken, die auf vermehrt natürliche Zusatzinhaltsstoffe setzen. Das hat natürlich auch seinen Preis. Das muss man auch sagen. Also,
ja, da kostet eine Packung, also ein
Gel. Ja, um die 4 €.
Ja, und das ist krass. Ne?
Für ein Gel.
Ja. Das Ding ist auch, also bei so einem Ultra-Trail, da habe ich auch Hunger. Mein Magen will dann nicht natürlich, ich futter mich natürlich nicht komplett voll, aber so ein Gel befriedigt mich auch nicht. Und das ist mental für mich ein ganz großes Ding, dass ich weiß, in 10 oder 15 Kilometern ist da wieder ein Buffet aufgebaut und ich kann wirklich, also ich kriege was zwischen die Kiefer, ich kann kauen, ich kann schlucken und nicht mir so ein Gel reinschieben. Hätte ich nur DNFs, did not finish.
Ja, aber man muss ja wirklich auch sagen, von welchen Wettkämpfen reden wir jetzt hier? Wenn du von Wettkämpfen sprichst, also Leute da draußen, ja, wenn Juliane von Wettkämpfen spricht, dann spricht sie von Etappen-Ultra-Trails. Das machen vielleicht nicht so viele da draußen. Viele laufen einfach einen 10er oder einen Halbmarathon oder einen Marathon und dann ist meistens ja Schluss. Und gut, durch einen 10er kommt man meistens ohne Gel. Halbmarathon könnte man vielleicht eins nehmen, würde aber auch vielleicht im Zweifelsfall auch ohne gehen, je nachdem, wie lange man unterwegs ist. Marathon traditionellerweise nimmt man da schon alle 30 Minuten oder so ein Gel zu sich. Und dann funktioniert es auch.
Ja, stimmt. Ich rede von Ultra-Trails, das stimmt. Beim Marathon gibt es aber ja auch die Möglichkeit, nach Bananenstücken oder Obststücken eben zu greifen. Und da greife ich auch lieber zu den, zu dem richtigen Essen, nenne ich es mal. Oder so, lieber auch Riegel. Da kaust du ja auch. Das ist für mich auch noch echtes Essen, sag ich mal. Aber Gels, nee.
Hast du mal versucht, in deiner Halbmarathon-Pace einen Riegel zu öffnen, abzubeißen, zu kauen, zu schlucken?
Das ist ein Problem, ich weiß, das kann man aber trainieren. Und hast du dich auch schon mal an einem Hydrogel verschluckt? Das ist mir nämlich passiert, wie du weißt, beim im Training für den Hamburg-Marathon, da habe ich diese Hydrogels ausprobiert. Boah, da kannst du dich richtig böse verschlucken. Das passiert auch mit Gels. Ja, und die klebrigen Finger.
Nee, also tut mir leid, all in.
Oh, all out, sorry. All in. Ja, da kommen wir nicht auf einen Nenner. Aber du kannst, ja, nimm die Gels, die musst du auch nicht mit mir teilen.
Du wirst sehen, was du davon hast, wenn du darauf verzichtest.
Du wirst, dein Magen wird sich irgendwann echt so beschweren, ich sag's dir. Und dann greifst du doch zu den Riegeln, Nüssen, Obststücken, Stullen. Ich bin gespannt beim UTMB. Ich reich dir die alle, aber als Alternative habe ich auch Stullen im Rucksack.
Ja, also bei meinem Zugspitz Ultra Trail diesen Sommer zum Beispiel, ja, da habe ich dann auch Kartoffeln gegessen, Salzkartoffeln oder eine Tüte Chips oder dergleichen. Klar, aber ich habe trotzdem sehr viel Gels gegessen auch.
Ja, ich weiß. Und wie ging es dir am Ende? Nicht so gut, aber gut. Ich bin all out.
Okay.
Ja.
Okay.
Ja.
Kommen wir zur nächsten Kategorie. Im Lauf der Dinge.
Lauf der Dinge. Genau, wir haben jetzt schon über Ultra-Trails, Ultramarathons gesprochen. Und auch in der letzten Folge hatten wir das kurz angeteasert. Es gibt einen Ultra-Trail-Läufer, der heißt Michael Arnstein. Und der hat in einem Vortrag über die vier Phasen im Ultra-Trail gesprochen. Das fanden wir spannend. Und die vier Phasen würden wir gerne mal durchgehen.
Genau, der Michael Arnstein, wie wir Deutschen sagen würden, der ist Frutarier, ja, das muss man vielleicht.
Der isst keine Gels.
Der isst Wassermelone. Sehr viel Wassermelone. Und der macht verschiedene Veranstaltungen und unter anderem redet er da auch übers Laufen. Und es gibt da diesen einen Clip, der ist mittlerweile 11 Jahre alt, also schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Der heißt Ultra Running Lecture. Den kann man sich bei YouTube anschauen, den werden wir auch dieses Mal wieder verlinken. Wir haben in der letzten Folge schon kurz drüber gesprochen, über diese vier Phasen. Und heute haben wir uns gedacht, wir gehen dann nochmal detaillierter drauf ein, denn wir haben uns das Ding auch nochmal reingezogen.
Also richtig spannender Vortrag. Ich war total gepackt. Der Typ ist, das muss man sich angucken, der ist, ich will das Wort gar nicht gern sagen, aber inspirierend ist er schon. Also der spricht so ganz ruhig und er ist ein erfahrener Ultra-Trail-Läufer. Und er hat mich total gepackt, fand ich
genau,
geil.
Zu dem Zeitpunkt ist er 34 Jahre alt. Er sagt, er läuft seit circa 20 Jahren regelmäßig, hat hunderte Rennen mitgemacht, auch sehr anspruchsvolle 100-Miler zum Beispiel. Den Hurt 100 auf Hawaii hat er mehrmals gemacht, hat er, glaube ich, auch gewonnen. Von daher, der weiß, wovon er redet. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Man kann dieses ganze Frutariertum eigentlich ausblenden. Ne? Also
darum geht es
in dem Vortrag überhaupt nicht. Und es reicht im Prinzip auch, wenn man sich die erste Viertelstunde erstmal anschaut. Denn da geht er eben auf diese vier Phasen ein. Und das ist sehr, sehr spannend. Er bringt es halt einfach auf den Punkt. Und Juliane.
Ich glaube, man muss auch nicht Ultra-Trail- oder Ultramarathon-LäuferIn sein. Es ist einfach bei langen Läufen. Also das sagt er auch. Also es kann auch schon bei kürzeren Distanzen, sag ich mal, auch Marathon-Distanz, also könnten die vier Phasen halt schon so auftreten. Deswegen ist das, glaube ich, auch für andere spannend.
Genau. Ja. Also er leitet halt ein, indem er sagt, dass Ultralaufen erstmal, es ist kein richtiger Sport. Also es ist mehr, sagen wir mal so, es ist mehr als ein Sport für ihn. Es ist ein Way of Life, ne?
Nee, eben nicht Way of Life, sondern so ein Existenzzustand, also noch darüber sogar.
Ja.
Nicht ein Lifestyle, sondern wirklich, für ihn ist das so, das macht seine Existenz aus. Also er hängt das wirklich sehr, sehr hoch.
Er sagt dann auch, dass es seine Zeit zu meditieren, seine Zeit auch zum Beten. Also
ja, er ist irgendwie ein spiritueller Typ.
Er scheint ein spiritueller Typ zu sein. Vielleicht auch ein religiöser Typ, wissen wir nicht genau. Aber das nur vorweg. Kommen wir mal zur ersten Phase. Also das ist sozusagen der Weg, wie man laut Michael Arnstein sozusagen die Erfahrung des Ultralaufens erleben kann. Ja? Um das zu tun, durchläuft man vier Phasen.
Genau, und die sind sehr, sehr erstrebenswert. Deswegen hat er das halt hunderte Male schon immer wieder gemacht.
Das ist der Grund, warum er läuft, warum ihm das so am Herzen liegt.
Genau, diese vier Phasen so durchleben.
Genau, ja. Also die erste Phase ist vielleicht offensichtlich aus die physische Phase, ne? Die körperliche Phase.
Ne? Man hat trainiert, man hat sich auf einen Wettkampf vorbereitet. Der Körper fühlt sich stark an, am Anfang noch. Und du startest ganz stark in dieses Rennen und der Körper macht mit, der hat Bock, du hast Bock, kannst deinen Körper steuern und wenn du dich versorgst, ist der Körper an Bord.
Genau, nur irgendwann, jeder von uns kennt es, ob im Training oder im Wettkampf, irgendwann hat der Körper keine Lust mehr und er gibt dir Signale aufzuhören.
Genau, ein ganz normaler Sicherheitsmechanismus. Ja. Ne, du erleidest vielleicht Schmerzen, du bist vielleicht dehydriert. Also körperliche Befindlichkeiten treten auf, zwingend, wenn du für Stunden läufst. Bei manchen früher, bei manchen schon nach einer halben Stunde, bei anderen nach 5 Stunden. Aber irgendwann sagt der Körper, boah, nee, stopp, aufhören.
Ja, und für viele LäuferInnen ist an dem Punkt auch Stopp. Also genau. Da hört es dann auf. Die hören dann auf ihren Körper und sagen, reicht jetzt auch, ich höre auf.
Genau. Wenn man aber in Phase 2 möchte, dann macht man weiter.
Dann überwindet man diese Impulse aufzuhören.
Genau, pusht sich weiter und dann tritt das Mentale ein. Dann kommt man in die mentale Phase, dann übernimmt der Kopf.
Genau, in Phase 2 übernimmt der Kopf. Da kann man sich dann, mit Mantras oder sowas pushen, man kann sich konzentrieren, man kann sich nochmal fragen, warum mache ich das hier eigentlich, wie habe ich mich vielleicht mental vorbereitet. Genau, da hat ja jeder seine mentalen Strategien.
Genau, da, so rational, ich meine, ne, du hast dich für ein Rennen angemeldet, und dann will ich ja ein Ziel, war mir ja klar, so ganz rational betrachtet, dass der Körper vielleicht dann irgendwie irgendwann nicht mehr will, aber oder man schafft sich irgendwelche Bilder im Kopf, also da gibt es ja ganz viele mentale Strategien, man kann das mental ja sogar trainieren, wie so ein Muskel. Da übersteht man auch ganz gut die mentale Phase.
Genau, man kann sich einfach sagen, es ist vom Körper und vom Gehirn halt so gesteuert, dass er dir sagt, du kannst nicht mehr, dein Körper kann nicht mehr, aus Sicherheitsgründen, sag ich mal. Ja. Aber man kann sich das, man kann sich aber sagen, aber es ist trotzdem noch eine Reserve da und die möchte ich jetzt anzapfen. Genau,
rational weiß man das, ne? Und dann kann man den Körper eben doch noch weiter pushen und der Kopf übernimmt und macht weiter sozusagen.
Genau, das heißt, der Körper will schon lang nicht mehr. Und jetzt geht auch die zweite Phase zu Ende. Auch die mentale Motivation, auch das wird so langsam schwierig und man kommt in die dritte Phase.
Viele hören an der Stelle dann auf.
Ja.
Ich, ehrlich gesagt, wusste ich auch gar nicht, dass es noch mehr Phasen gibt. Viele hören da auf, aber wenn man sich dann noch weiter pushen kann, also wenn der Körper schon Nein sagt, der Kopf auch Nein sagt, dann sagt Arnstein, es gibt noch eine dritte Phase. Und dann, das nennt er?
Verrat es uns, Juliane.
Running by heart. Also,
er läuft mit Emotionen.
Genau, die Emotionen übernehmen. Also, wie gesagt, Körper schreit, nein, ich will nicht mehr. Kopf schreit auch, nee, es hat keinen Sinn mehr. Aber du läufst trotzdem weiter und du bist voller Emotionen.
Mhm. Er beschreibt sich auch selbst als emotional. Es würde auch dann vorkommen, auch in dieser Phase, dass er vielleicht anfängt zu weinen oder dass er ganz verschiedene Emotionen sehr intensiv spürt. Und mit seinem Herzen läuft, das ist ja auch ein schönes Bild einfach, ne?
das auf jeden Fall. Ja. Man ist voller Emotionen.
Genau. Und Leidenschaft vielleicht kommt dann auch durch. Leidenschaft. Und das trägt dann aber auch nur so weit.
Ja, irgendwann sind die Emotionen einfach, also Emotionen kosten ja auch irgendwie Energie. Irgendwann ist man leer gelaufen, also auch emotional. Da kann das Herz noch so groß sein und noch so stark fürs Laufen schlagen. Die dritte Phase endet auch. Und wenn man es dann schafft, nicht aufgegeben zu haben.
Das ist dann der Zustand des Ultralaufens für Michael Arnstein. Und zwar ist das die vierte Phase.
Ja, das spirituelle Laufen. Also für uns fast abgedreht, ne? Er sagt auch ganz klar, man erreicht diese Phase nicht jedes Mal, das schafft er auch nicht. Aber wenn man das schafft, dann ist das der Zustand für ihn des Ultra-Runnings und das ist das, was er da strebt er nach. Das ist für ihn wirklich das Höchste. Das ist, wenn alle drei Phasen eben ineinander greifen, alle sind da, ne? Der Kopf will nicht mehr, der Körper will nicht mehr und emotional bist du leer. Und das in der Summe ist die vierte Phase und dann bist du spirituell unterwegs.
Genau, also trotz allem eben von dir genannten Widerständen trotzdem weiterlaufen. Auch vielleicht ohne Sinn, ohne Grund, ohne zielgerichtet irgendwie nützlich zu sein oder sowas. Man weiß vielleicht auch gar nicht genau, was man da gerade macht. Und es macht keinen Sinn, weiterzumachen vielleicht. Ja. Aber man tut es eben trotzdem.
Ja. Und er sagt, das ist die Schönheit am Ultramarathonsport, weil im täglichen Leben, naja, du hast immer irgendwie einen Sinn, einen Zweck in dem, was du tust. Du bist kreativ, du baust was, du arbeitest, du kümmerst dich um deine Kinder, was auch immer. Es hat immer einen Zweck und auch gesellschaftlich ist das so anerkannt. Ne? Der macht da was, der tut da was zu dem und dem Zweck. Und das, was er da tut beim Laufen, das ist so sinnlos. Also du hast Schmerzen, der Kopf, rational ist dann kein Grund mehr weiterzumachen. Emotional, du willst auch nicht mehr, du und so weiter. Aber du machst weiter. Und gerade dieses Sinnlose, darin sagt er, liegt die Schönheit. Du einfach wegen des Laufens wegen läufst du weiter. Und das sagt er, das ist wunderbar. Das ist so ursprünglich und natürlich. Und eigentlich, das ist, was der Mensch tun sollte. Mhm. Da fühlt er sich total verbunden mit allem.
Ja, das Wort, was er da benutzt, ist primal.
Ja.
Ne? Also sehr ursprünglich, sehr fast tierisch, sehr natürlich fühlt es sich für ihn an, da dann zu laufen. Und wie du auch gesagt hast, es ist also nicht zweckgebunden. Und das finde ich auch eigentlich so das Schöne. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, auch wenn ich mich jetzt nicht als spirituellen Menschen dezidiert betrachten würde. Ich weiß nicht, kannst du was mit dem Wort spirituell für dich persönlich anfangen?
Boah, ich musste erstmal googeln, weil ich habe das auch erstmal mit Religion verbunden und war dann erstmal sehr ablehnend. Dachte, was jetzt ist das, ja, Laufen mit Religion oder was? Nee, also das heißt ja eigentlich nur, also ich habe viele Definitionen durchgelesen, dass es nicht mit den Sinnen mehr erfahrbar ist, sondern eben nur mit dem Geist. Das ist schon sowas Transzendentes, also was Metaphysisches, aber nicht unbedingt jetzt an einen Gott oder sowas gebunden. Aber ehrlich gesagt, also ich habe auch überlegt, ob ich das jemals irgendwie empfunden habe. Kann ich gar nicht sagen. Das ist schon für mich was sehr Abgedrehtes, muss ich sagen.
Er meint auch, man erreicht diesen Zustand nicht jedes Mal, wenn man Ultramarathon läuft. Ne, es ist irgendwie, kommt selten vor. Das macht es vielleicht auch umso besonderer für ihn.
Ja. Ja, witzigerweise heute einen Artikel gelesen, es gibt Neurowissenschaftler Michael Ferguson, der hat das erforscht, also es ist witzig, dass ein Wissenschaftler Spiritualität erforscht und der sagt, es gibt Menschen, die haben diese Hirnregion nicht so ausgeprägt, die können das gar nicht erfahren, das sagt er. Deswegen, also vielleicht sind wir dann Menschen, die können dieses Spirituelle auch nicht erfahren, aber ich kann es schon nachempfinden, was Arnstein da sagt, was er da fühlt, das ist vielleicht eher was... Ja,
kann ich auch nachvollziehen. Man ist vielleicht einfach, auf Deutsch könnte man sagen, man ist offen. Also man ist irgendwie offen für, man ist auch irgendwie so roh, sage ich mal. Ja, man ist irgendwie von all seinen Masken, die man da vielleicht in der Gesellschaft tragen muss, bei der Arbeit, im Freundeskreis. Wir versuchen etwas darzustellen, etwas, einen konsistenten Charakter irgendwie auch darzustellen und Erwartungen zu erfüllen. Und das hört beim Ultramarathon einfach irgendwann auf zu funktionieren. Also man hat dann einfach nicht mehr die Energie, die Lust, die Kraft, diese Masken weiterhin, die Fassade weiter aufrechtzuerhalten. Das heißt, irgendwann, du wirst immer mehr zu dem kleinen Kern, zu deinem inneren wahren Ich vielleicht. Ja, also wie so eine Zwiebel, die so abgepellt wird. Mit jedem Schritt kommst du diesem näher. Und man ist manchmal ja sehr erschrocken, was dann am Ende da wirklich zutage kommt. Vielleicht gefällt einem das auch nicht. Vielleicht ist man dann auch mal ungehalten gegenüber anderen. Man ist ungeduldig, man ist nicht mehr freundlich oder man ist, im Gegenteil, vielleicht ist man auch gerade dann freundlich zu anderen und legt bestimmte Eigenschaften an den Tag. Also das finde ich glaube, das meint er damit, dass man einfach sehr, sehr, sehr offen ist und auf ist sozusagen.
Ja, aber das ist voll das Gute, weil das sagt er ja mit diesem ganz ursprünglich, ganz originär, dass diese Verbindung zu sich selbst, das sagt er öfter, tritt dann irgendwie ein, aber auch zur Natur, zur direkten Umgebung und die Erfahrung, also das kenne ich schon auch. Also du hast wirklich das Gefühl, weil du auch gar keine Gedanken mehr an andere Dinge hast, an Probleme, an Mitmenschen, also du bist wirklich ganz bei dir, das ist schon eine besondere Erfahrung und auch diese Verbindung zu deiner Umgebung, zu der Natur. Also du bist wirklich so sehr im Hier und Jetzt. Du bist quasi das Hier und Jetzt. So nennt er das auch, eine außerkörperliche Erfahrung fast, ne, zu machen. Also als würdest du dich von außen betrachten. Also so sehr bist du mit der Natur verbunden, aber irgendwie auch mit dir selbst verbunden. Also das ist schon fast der Paradox. Aber das beschreibt eben diese spirituelle Erfahrung.
Und es macht ja wirklich also diesen Gedanken sehr, sehr reizvoll. Ne? Also so lange zu laufen, bis man so einen Zustand dann vielleicht erfährt. Und ich finde, das steht ja wirklich im totalen Kontrast eigentlich zu einem Zeitgeist, sag ich mal, der sehr, sehr auf Verwertbarkeit und Effizienz getrimmt ist. Und wenn man dann eben da so, sag ich mal, spirituell angehaucht irgendwie hunderte Kilometer irgendwie durch die Pampa läuft, Berge rauf und runter und in einem Zustand ist, den manche vielleicht dann auch als sehr suspekt irgendwie empfinden würden, das ist ja alles andere als auch kapitalistisch verwertbar. Also man macht sich da ja sozusagen unnütz auch für den Arbeitsmarkt.
Ja, es sei denn, man spricht da später über in Vorträgen drüber und vermarktet das wieder und macht das während des Fotos und Videos. Und ja, nee, aber in dem Moment auf jeden Fall, ja, das stimmt. Und wenn man das so preist und sagt, das ist ein Zustand, also weg von diesem alltäglichen, ja, wo man immer zweckgebunden und funktionieren muss und so weiter, sondern das ist der Zustand, der toll ist. Einfach mal, also das tun, um des Tuns willen, da hast du recht, das ist total antikapitalistisch und eine Schönheit in sich, also nicht zweckgebunden.
Genau, also vielleicht, ja, antikapitalistisch klingt jetzt vielleicht zu hart oder zu speziell, aber es ist auf jeden Fall so ein gewisses Rebellentum, finde ich, schwingt da schon mit drin. Da können wir vielleicht auch mal eine eigene Folge drüber machen, über so Aussteigertum, Ultralaufen als Aussteigertum. Fallen mir ein paar ganz interessante Charaktere ein, über die man da sprechen könnte. Weil, naja, man muss sich ja auf Ultramarathons auch erstmal vorbereiten. Das nimmt ja schon sehr viel Zeit in Anspruch, wo man einfach auch vielleicht nicht erreichbar ist. Also wer ist denn heutzutage nicht erreichbar für eine gewisse Zeit? Dann ist der Wettkampf selbst. Und dann ist man ja die Tage danach meistens auch erstmal völlig geschrottet.
Und das alles steht halt unter welcher Glocke, sag ich mal, unter Sinnlosigkeit im Grunde. Also es ist halt gesellschaftlich nicht verwertbar, du bietest keinen Mehrwert, sondern du tust das einfach, weil du Laufen toll findest.
So, genau.
Wegen des Laufens willen. Und das ist, ja, das ist schon irgendwie, also da schütteln wahrscheinlich viele den Kopf, die in der Gesellschaft einfach ihre Position haben und täglich arbeiten und Zwecke erfüllen und so weiter. Naja, und dann läuft da jemand und stellt so alles unter diesen Scheffel.
Ja. Ja, und das Laufen, das Ultralaufen, ist für ihn dann ja eigentlich schon irgendwo auch Mittel zum Zweck. Also hat es dann einen Zweck, nämlich diesen vierten Zustand zu erreichen, die spirituelle Phase zu erreichen?
Ja, aber ich würde halt nicht sagen, dass das diesen Zweck hat, weil, also ähnlich wie beim Meditieren, ne? Da willst du ja auch nicht einen Zweck verfolgen, aber du willst ja schon diesen Zustand erreichen, diesen Zustand einfach?
Einen meditativen Zustand.
Ja, diesen meditativen Zustand, im Hier und Jetzt zu sein, Achtsamkeit auch zu spüren. Das würde ich jetzt nicht als Zweck beschreiben, weil das ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Du willst einfach im Hier und Jetzt sein, aber nicht, um dann danach ausgeglichen zu sein, um dann wieder besser im Arbeitsmarkt zu funktionieren. Das gerade nicht, sondern es geht wirklich nur um da zu sein und das Laufen zu tun, zu erleben. Mhm. Ja, das ist Leben für ihn.
Okay, wir haben jetzt die vier Phasen besprochen. Vielleicht kannst du mal an einem Beispiel von deinen eigenen Läufen schildern. Haben wir jetzt vorher nicht abgesprochen. Wir machen hier sowieso am Rande. Also wir improvisieren hier 99% der Sendung.
Ja, es wird nicht geschnitten, es wird nicht abgesprochen.
Genau, aber wollen wir einfach nochmal an einem Praxisbeispiel diese vier Phasen nochmal durchgehen. Erinnerst du dich an einen Lauf, wo du zumindest zwei oder drei dieser Phasen durchlebt hast?
Ja, und auf jeden Fall. Aber das sind halt auch immer Ultra-Trails tatsächlich, also bei kürzeren Läufen nicht. Jetzt als Beispiel habe ich im Kopf den Dalmatia-Ultra-Trail, das ist ein 118-Kilometer-Lauf in Kroatien. Und den bin ich auch, also echt so ein bisschen ambitionierter angegangen. Und da habe ich, glaube ich, die Phasen schon so durchgemacht. Die letzte, das finde ich halt schwierig, die spirituelle, aber die ersten drei auf jeden Fall.
Wie lang warst du in Phase 1? Wann hat dein Körper gesagt, ich kann nicht mehr? Bitte hör auf.
Boah, das war schon echt richtig lang, also fast 100 Kilometer tatsächlich. Aber dann hat er wirklich so weh getan, also wirklich, dass die Muskeln gezittert haben, die Oberschenkelmuskeln. Man muss dazu sagen, dass der Lauf über 5000 Höhenmeter hat. Und beim Runterlaufen musste ich mich so auf die Stöcke stützen wie eine alte Oma. Weil also der Körper hat eigentlich, da waren alle Notsignale auf Rot. Hör bitte auf, hat der Körper geschrien.
Wie hast du es dann geschafft, in Phase 2 mental trotzdem weiterzumachen?
Ja, da, genau, ich schaffe mir halt immer so Bilder im Kopf, ne, dass es um Leben und Tod geht. Ich höre dann irgendwie meine, also Musik auch, so Death Metal oder so, dass da geht's allein in der Musik schon um Leben und Tod. Und da habe ich einfach, ich stelle mir das so vor, ich bin dann so in meinem Film, dass mich das weitertreibt. Das ist vielleicht, das maßt auch komisch an, aber das ist meine mentale Strategie.
Die simulierte Unbedingtheit, wie wir es in der letzten Folge
genau. Ja. Wirklich das. Also ich stelle mir dann vor, also ich werde verfolgt oder also irgendwas. Es geht wirklich um, das ist ja nur im Kopf. Also ich denke mir da eine Geschichte aus und das funktioniert mental total gut. Boah, aber irgendwann wird das auch zu anstrengend, überhaupt diese Gedanken so zu fassen. Und dann kommt Phase 3. Die kommt auch immer beim Ultra-Trail-Laufen bei mir auch, also manchmal schon viel früher. Dann heule ich. Oder ich werde richtig wütend und trete irgendwie gegen Steine oder so. Also Wut ist ja eine starke Emotion, die aber auch pushen kann. Aber eben auch einfach, also weinen, einfach dieses, das ist so entlastend, ne? Wenn man so Emotionen rauslässt. Aber irgendwann hat man auch dafür keine Energie mehr. Ja, und dann nenne ich meine letzte Phase, würde ich halt anders benennen, nicht spirituell, sondern das ist dann der Zombie-Walk. Also man ist voll leer, körperlich, Kopf, keine Gedanken kann man mehr fassen.
Ist das so der Autopilot?
Ja, sowas. Mhm. Ne, du treibst dich so vorwärts, aber du bist also eigentlich tot innerlich. Aber irgendwie machst du halt weiter. Ich würde es halt, weiß nicht, ob ich das spirituell nennen würde. Es ist halt echt so ein Zombie-Ding. Mhm. Ja. Aber wie ist, sag mal, bei dir?
Ja, ich habe gerade, als du schon berichtet hast, habe ich ja, asozialerweise.
Nicht zugehört, sondern nachgedacht.
Nein, ich habe zugehört, aber ich habe dann selbst schon überlegt und ich habe versucht, ein eigenes Rennen herauszufinden, wo es mir ähnlich ging jetzt wie dir. Da komme ich nochmal auf die 100 Meilen in Berlin zurück. Das ist der Mauerweglauf, der führt dann 160 Kilometer einmal um Berlin herum, dort, wo früher der Eiserne Vorhang war. Und da hatte ich diese besagten Magenprobleme und die sind schon nach 20, 25 Kilometern aufgetaucht und das heißt, da war eigentlich schon Phase 1 vorbei. Also mein Körper war völlig entkräftet. Ich hatte Durchfall. Ich dachte, ja, ich sag das jetzt hier vor allen. Das war nicht schön und dadurch eben auch extrem neben dem Schwitzen, was ich auch meistens sehr stark tue, noch mehr Flüssigkeitsverlust und dadurch eben auch sehr dehydriert. Also ich war dann eigentlich, obwohl ich ganz gut trainiert war, körperlich schon sehr früh in einem 100-Meiler am Ende.
100 Meile, also 160 Kilometer waren das, ne?
Genau.
Ja, krass, bei dann Kilometer 20, das ist schon heftig.
Ja, körperlich durch. Dann war ich aber doch mental, würde ich sagen, dann habe ich für mich einfach gesagt, das werde ich jetzt nicht akzeptieren. Ich werde hier weitermachen. Ich habe
so
auch genug Zeit.
Trotzhaltung mental.
Eine absolute Trotzhaltung, ja, genau. Das hat mich dann ein ganzes Stück getragen, bis ich aber emotional dann auch wurde und einfach auch wütend wurde und Selbstmitleid hatte. Also Mitleid war dann im Prinzip die Emotion, dass ich dachte, das kann ja nicht wahr sein, wie viel Pech muss man haben und jetzt laufe ich hier meinen ersten 100 Meiler und jetzt irgendwie sowas, das ist mir noch nie passiert auch und auch wie dumm. Und ich habe gleich auch gedacht, das lag bestimmt irgendwie an der und der Sache, an der Ernährung und so weiter. Und ja, ich war da einfach sehr traurig. Ich habe jetzt nicht geweint oder so, aber ja, ich war da schon emotional, würde ich sagen, sehr schlecht drauf. Und das Spirituelle war dann eigentlich eine Phase, wo ich einen Mitläufer angesprochen habe, der auch, auf Neudeutsch würde man sagen, gestruggelt hat, der also auch offensichtlich Probleme hatte. Das habe ich an seiner Art und Weise zu laufen erkannt. Das war nämlich wirklich sitzend. Also der Po war wirklich also ganz weit nach hinten ausgestreckt. Das sah sehr, sehr lustig aus. Und ja, Leute haben ihn auch ein bisschen ausgelacht. Aber ich habe gedacht, okay, das ist mein Mann. Dem geht es auch nicht gut. Und wir sind jetzt hier das Team, das sich ins Ziel treibt. Und den habe ich dann angesprochen. Und ja, wir haben uns dann sozusagen unser Leid geklagt. Und das war dann die Erfahrung, die hat dann alles gedreht. Und wir haben dann wirklich noch, also wir haben 30, 40 Kilometer oder so haben wir dann zusammen gemacht in sicherlich 7 Stunden oder sowas oder 8 Stunden, also Ewigkeiten noch gebraucht durch die Nacht. Haben uns immer wieder Mut zugesprochen, haben uns Geschichten erzählt, wer wir sind, wo kommen wir her, warum laufen, warum machen wir das hier überhaupt und so weiter, und haben irgendwie auch ein bisschen drüber gelacht, wie absurd die Situation ist. Und das war ja schon irgendwie dann auch eine Erfahrung, eine Art spirituelle Erfahrung, dass ich halt gemerkt habe, wenn man sich mit anderen zusammentut, ist vieles möglich, auch vieles möglich, was man vielleicht allein nicht geschafft hätte.
Auch diese Verbundenheit wieder, ne? Mit einer anderen Person dann, nicht mal insbesondere mit dir selbst oder der Natur oder sowas, sondern dieses
Verbinden. Mit der Menschheit vielleicht, in dem, ja, also wirklich.
Das ist groß.
Das ist groß, aber in dem Moment habe ich irgendwie auch den Glauben an die Menschheit wieder so ein bisschen für mich zurückgewonnen, der manchmal durchaus auch weg ist.
Ja. Ja, das stimmt. Also da schafft man echt so Verbindungen. Da glaubt man wieder ganz anders an so ein Zusammengefühl und so.
Ja. Ja. Und im Nachhinein habe ich halt so gedacht, so, boah, ist ja schon verrückt, ne? Dass genau in dem Moment, wo ich genau diesen Menschen dort brauchte, war der da. Mhm. Und ich war auch für ihn da. Also ich glaube, ohne mich hätte er auch nicht gefinisht. Mhm. Und das sind dann diese kurzen Zweckfreundschaften, also es ist mehr als ein Bündnis, kein Zweckbündnis, es ist schon eine sehr enge Verbindung, die man dann auch hat, ein tiefes Verständnis füreinander, und das ist wirklich irgendwie was Besonderes gewesen. Das erlebt man vielleicht in dieser Form wirklich nur in so Ausnahmesituationen, Ultramarathon ist dann am Ende auch eine Ausnahmesituation.
Aber jetzt, wo du das sagst, das stimmt. Das hatte ich auch bei vielen Ultramarathons, diese Verbundenheit zu anderen Menschen. An der Stelle, genau in Kroatien zum Beispiel, ist mir die Judith Hafas von hinten irgendwie angelaufen gekommen. Die war auf einer anderen Distanz unterwegs. Und genau wie du gesagt hast, ne, man fühlt sich so leer und dann kommt da jemand. Und das ist dann so intensiv. Und wenn die Person die nur einmal kurz auf die Schulter fasst, das ist die Welt wert. Ne? Also es gibt so viel Kraft. Eigentlich, ne, dein Körper ist ja alle, dein Kopf ist alle, emotional bist du alle. Und auf einmal spürst du so viel Kraft, das ist vielleicht wirklich spirituell.
Ja.
Also das war in Kroatien bei mir nämlich auch so. Vielleicht hätte ich sonst gar nicht ins Ziel geschafft. 19 Stunden laufen ist halt auch einfach, also da bist du, das ist nicht schön, ne, unbedingt. Aber diese Erfahrung, diese Berührung an der Schulter, das ist das Schönste auf der Welt in dem Moment.
Und würdest du jetzt wie Michael Einstein sagen, das ist so erstrebenswert, du möchtest das gerne nochmal erleben, diese vierte Phase?
Also während dieses Zombie-Walks denke ich jedes Mal, da denke ich gar nichts mehr. Aber vorher, vielleicht in der emotionalen Phase, denke ich jedes Mal, ach du Scheiße, ich hasse das, ich will das nicht mehr. Das gibt auch Kraft, ne? Also Wut gibt ja total viel Kraft, Hass gegen den eigenen Sport. Aber hinterher, also wenn du die Phase überwunden hast, dann kommt echt ganz schön viel Stolz oder auch Demut und das verändert dich ja auch im Alltag. Also du wirst dankbarer, du nimmst manche Probleme nicht mehr so wichtig, und deswegen finde ich es schon erstrebenswert. Aber währenddessen hasse ich das voll oft.
Ja, so geht es mir auch. Also im Nachhinein, klar, da ist dann das Ultralaufen oder das Laufen an sich irgendwie so eine Art Lehrmeister. Ja, und man lernt ganz viel über das Leben, auch über sich als Person, als Charakter, über andere Menschen, über eine Landschaft, also über ganz viele. Man kommt ganz viele Sachen. Man kommt dann irgendwie ins Ziel und man ist reicher an Erfahrungen und an Eindrücken. Aber ja, währenddessen ist es schwierig. Boah, da würde ich mir wünschen, Phase 1 würde niemals aufhören und ich wäre körperlich so stark, dass ich also einfach durchlaufen
die
kann.
Die mentale Phase macht auch noch Spaß. Das Emotionale kann so anstrengend sein, wenn man weint und so. Das ist schrecklich eigentlich. Die letzte Phase, ist auch schrecklich, und im Ziel ist es selten. Ich glaube, ich habe mich noch nie bei einem Ultra-Trail im Ziel gefreut. Ich war immer halb tot gefühlt. Aber danach dieses Gefühl, also das verändert schon, das hat mein Leben stark verändert zum Positiven. Und deswegen mache ich das ja auch immer wieder, setze ich mich immer wieder diesen Phasen aus. Du ja auch. Also irgendwas ist dann ja schon dran.
Ja, und wir werden jetzt mal, werden wir uns vornehmen für diese Saison, dass wir bei Rennen mal drauf achten. Dass wir schauen, guck mal an.
Da ist die Phase.
Okay, der Körper ist schon mal jetzt im Arsch. Jetzt, genau, der ist durch. Jetzt kommt Phase 2.
Aber muss auch sagen, das hatte ich gedacht, als er diese Phasen vorgestellt hat, es gibt auch viele Läufe, da wechseln sich die Phasen auch nochmal so ganz bunt durch. Also dann kommt man zu einer Verpflegungsstation und isst vernünftig, und dann ist der Körper wieder stark. Dann hat man nach ein paar Stunden wieder eine mentale starke Phase und so weiter. Ne, das finde ich fast noch spannender, wenn diese 3 oder 4 Phasen sich immer wieder abwechseln. Das ist dann ein guter Lauf für mich, wenn das so passiert.
Ja. Schaut da gerne mal rein in den Clip. Wir haben jetzt im Prinzip länger über den Clip gesprochen, als der Clip dann selber lang ist, beziehungsweise die interessante Stelle. Wie gesagt, das sind so die ersten 15 Minuten oder so. Lohnt sich auf jeden Fall. Ist ein interessanter Typ. Ich habe den auch bei Talk Ultra, einem anderen Podcast, im Interview mal gehört. Lohnt sich auch, kann ich auch mit verlinken. Da berichtet er von seinem Ultramarathon auf Hawaii. Werde ich nie vergessen. Ein paar Sachen einfach bleiben hängen. Ich weiß auch nicht, warum. Das war jetzt einfach ein Podcast, den ich vor Jahren irgendwann mal gehört habe. Und zwar laufen Amerikaner ja häufig, also eine Sache, die er erzählt hat, Amerikaner laufen ja häufig mit so Handhelds, also mit so zwei Handflaschen. Ne? Mhm. So war es früher klassischerweise. Die hatten gar keine Laufrucksäcke, die sind einfach mit zwei Handflaschen gelaufen. Und auf Hawaii, diese Strecke, die ist halt sehr, sehr wurzelig und er stolpert im Downhill und fliegt mit diesen Handhelds voraus wie Superman ein paar Meter den Berg runter und meint dann, diese Handhelds waren seine Airbags. Und wie er das halt berichtet hat, und ich glaube, er hing dann auch noch irgendwie an so einem Art Ast über dem Abgrund oder so. Völlig, also eine richtig geile Geschichte. Und er erzählt das so amerikanisch locker, lustig und total unterhaltsam, sodass man also echt lachen muss. Ein sympathischer Kerl. Ich glaube, der ist aber nicht mehr so richtig aktiv, zumindest nicht in Wettkämpfen. Der ist jetzt in seinem Protaria-Dasein ein bisschen aufgegangen und hat sich auch mal irgendwie während der Corona-Zeit komisch zu Lockdown-Maßnahmen geäußert und hat da auch ein bisschen Shitstorm abbekommen. Von daher, ja, ist es jetzt auch kein Held von mir oder so, aber zumindest als Läuferpersönlichkeit finde ich sehr interessant.
Boah, da ist natürlich die Frage bei diesem Sturz, von dem er berichtet hat, wenn er da gerade in dieser spirituellen Phase war, ob er da so voll rausgerissen wird, so, oh Mist, gerade reingekommen in diese Spiritualität und dann zack,
tot.
Batz.
Ja.
Oh Mann.
Ja, und dann ist sein Spirit aus seinem Körper entwichen.
Ja. Vielleicht läuft er deswegen nicht mehr.
Vielleicht, ja. Okay, kommen wir in die vierte Phase des Podcasts und zwar in die
letzte Kategorie, in die vierte Phase.
Die da heißt?
Aufgeschnappt.
Aufgeschnappt, sehr gut.
Ja.
Ich habe es gerade vergessen gehabt, wie sie heißt.
Ja. Du hast mal wieder was Tolles aufgeschnappt.
Ja, ich habe mir einen Film angeschaut. Wir bleiben beim Ultra-Trail-Laufen. Das ist ja, vielleicht entwickelt sich unser Podcast echt so in die Richtung. Gebt uns gerne Feedback, wenn euch das jetzt so gar nicht interessiert und ihr kürzere Distanzen lauft und so weiter.
Reden wir trotzdem weiter drüber.
Aber schreibt uns gerne. Und zwar können wir an dieser Stelle ja auch mal sagen, wir haben eine E-Mail-Adresse. Also ihr könnt uns an kontakt@vomlaufen.de schreiben.
Genau.
Oder ihr geht einfach auf vomlaufen.de, da haben wir ein Kontaktformular, das landet dann im selben Postfach. Oder ihr schreibt weiterhin Juliane über Instagram.
Her damit.
Das kommt auch an und freut uns auch immer sehr. Okay, aber ich habe einen Film gesehen, der heißt The Long Way Home. Dieser Film begleitet Eric Sandsman, einen US-amerikanischen Ultraläufer, auf einem 250-Meilen-Trail.
Wie viele Kilometer sind das? 250?
Ja, Juliane, das ist jetzt eine Frage, die sehr gemein ist. Also eine Meile sind ja 1,6 Kilometer.
Ja, ich google das mal kurz. Aber erzähl schon mal weiter.
Genau, ich sag mal rund 400. Da laufen sie durch Arizona.
402 Kilometer, boah, du Streber.
402 Kilometer durch Arizona, also durch Wüsten. Es ist aber auch bergig, es ist waldig, also ganz tolle Landschaften. Dieser Film geht 50 Minuten, ist aus dem Jahr 2022 und ja, ist sehr, sehr sehenswert, weil einfach dieser Eric Sandsman ein cooler Dude ist. Der sieht einfach, der trägt da sein Baumwollhemd, wie es manche Amerikaner gerne tun beim Trailrunning. Der trägt einen Schnauzbart. Der sieht einfach erstmal cool aus, der ist lustig, der ist locker, ist so irgendwie einfach ein Kerl, mit dem man, glaube ich, gerne ein Bier trinken möchte. Und den kennt man vielleicht von den Coconino Cowboys. Das ist die, ja, ich weiß gar nicht, ob es sie in der Form noch gibt, aber so eine Art Laufgruppe, Laufcrew rund um auch Jim Walmsley aus Flagstaff, Arizona eben. Dort wohnen eben diese Ultraläufer und die haben sich dann so zusammengetan, hatten auch irgendwie ganz coole T-Shirts mit so einem Totenkopf und so einem Cowboy-Hut. Das waren die Coconino Cowboys. Und da ist Eric Sandsman eben Teil von gewesen oder ist noch ein Teil davon. Und der läuft halt 250 Meilen. Und das ist an sich halt schon wirklich verrückt.
Ja, warum läuft der 400 Kilometer? Also es ist kein Wettkampf, er macht das einfach für sich, des Laufens.
Es ist ein Wettkampf.
Es ist ein Wettkampf,
ja,
okay.
Ja, es gibt 250-Meilen-Rennen.
Okay.
Und zwar kein Etappenrennen, sondern nonstop.
Ja, der macht ja locker die vier Phasen des Ultramarathons
durch. Ja, und das erkennt man da auch sehr gut. Ja. Das kann man da wirklich mal ganz gut ablesen, in welchen Phasen er sich befindet. Also der, der ist dann teilweise auch wirklich weggetreten, auch vor Müdigkeit. Und läuft aber trotzdem irgendwie weiter und er schafft es dann auch.
Boah, am Stück, ey. 400 Kilometer am Stück. Boah,
ouch. Das ist auch mal ein interessantes Thema, was wir vielleicht auch noch mal aufgreifen können. Also diese, ich hatte das Gefühl, also 100 Meilen waren die 900 Kilometer. Mhm. Und jetzt sind die 200 Meilen die 900 Meilen oder irgendwie sowas. Also das wird halt immer.
Diese Maßlosigkeit.
Es wird immer weiter gesponnen.
Ja.
Genau, und wo hört es halt auf? Hört es irgendwo auf? Muss es irgendwo aufhören? Ich meine, es gibt halt die verrücktesten Sachen da draußen. Mhm. Die Frage ist halt, die man sich da stellen könnte, sind das dann so ein paar wenige, versprengte, verrückte UltraläuferInnen? Oder ist das wirklich, nehmen die auch die Masse mit? Also haben wir irgendwann, wie jetzt 2.500 Leute beim UTMB 100 Meilen laufen oder anderswo, haben wir diese Massen auch irgendwo bei noch längeren Distanzen, 200 Meilen, 250 Meilen und so weiter.
Ja, vielleicht ist das ein Trend, ne?
Vielleicht.
Wäre das für dich interessant, 400 Kilometer?
Also was ich gelernt habe, auch in meinem, eigentlich im Großen und Ganzen noch jungen Läuferleben, ist, sag niemals nie. Also ich würde es nicht ausschließen. Wir haben ja hier auch in der Schweiz beim Eiger, Eiger Ultra Trail, gibt es jetzt auch eine 250 Kilometer Distanz. Mhm. Und da machen auch Freunde von uns mit. Warum nicht?
Das macht, im Freundeskreis ist das auch schon, also was heißt
es
normal?
Es ist angekommen.
Es ist total angekommen.
Ja. Also beim 100 Kilometer Ultra Trail, das ist schon schwierig noch zu beeindrucken.
Man muss schon mindestens 160, 170 Kilometern aufwarten. Sonst.
Genau. Ja, ich weiß nicht, würde dich das reizen?
Nein. Also aktuell nicht, so wie du sagst, ne, sag niemals nie. 100 Meilen finde ich spannend, aber auch das habe ich mir jahrelang nicht vorstellen können. Das ist echt ein langer Prozess, bis man mental dann sich auf sowas einlassen will. Das ist so krass. Ja.
Also es ist ein sehr, sehr langer Leidensweg, den man da vor sich hat.
Boah, wie viele Gels bräuchtest du für 400 Kilometer?
Ja, also... Naja, guckt euch den Film an, habe ich aufgeschnappt. Wir packen euch den Link in die Shownotes. The Long Way Home, sehr empfehlenswert. Knappe Stündchen lang, kann man sich kostenlos auf YouTube eben anschauen. Und macht das ruhig mal.
Komm, den gucken wir heute Abend. Ich habe den noch nicht gesehen.
Vielleicht.
Gut.
Okay, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns eine positive Bewertung da. Schreibt uns, wenn ihr mögt, empfehlt uns weiter. Genau. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Danke, ciao.
Ciao.